Ich bin der Sven, Sven Fockner, das wurde ja schon erwähnt heute. Und ich bin nicht zum ersten Mal hier bei euch, obwohl ich, glaube ich, zum ersten Mal so die Predigt so offiziell habe. Ich habe ja von 2007 an 5 Jahre in Nürtingen gewohnt und war öfter oben in der Vereinigung. Ich war aber auch mal für Generations mindestens einmal hier, glaube ich. Genau, dann bei der Hochzeit meiner Schwester, die hier heiraten durfte, in euren Räumlichkeiten. Genau, das war in der guten alten Zeit, als es draußen noch Parkplätze gab, zumindest ein paar. Ja. Das hat sich verändert. Woran ich mich auch nicht erinnern kann, ist der Teppich. Ich weiß nicht, ob es den schon immer gab. Farblich würde ich sagen, ihr habt ihn beim letzten Frauenkongress abgestaubt oder so. Aber es passt ja so auch zu den Stühlen. Genau. Ja, ich muss euch gestehen, ich habe mich ein bisschen vertan, glaube ich, weil ich dachte, der Fazitstudientag beginnt schon heute Vormittag. Ja, also die Predigt, die ich vorbereitet und ausgearbeitet habe, ist jetzt keine so klassische Predigt. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Wir werden natürlich über das Wort Gottes reden und es auch aufschlagen. Aber vielleicht ist es nicht so erbaulich, wie ihr das vielleicht hofft oder gewohnt seid. Ich dachte, es ist ein Studiensabbat, so habe ich ein bisschen ein provokantes Thema gewählt. Verständigungsprobleme, die Adventisten und ihr Buch ist ja so die Überschrift für diesen Tag. Und ich werde im Laufe des Tages auch ein bisschen erzählen, wie ich dazu kam. Ich möchte nur gleich vorausschicken, versteht das nicht als Vorwurf. Ja? Man kann ja das, wenn man das so liest auf dem Flyer, Verständigungsprobleme, die Adventisten und ihr Buch, kann man ja auch denken, jetzt lese ich 40 Jahre in der Bibel und jetzt kommt der Fockner und sagt, ich verstehe es nicht oder was. Ja, ich habe schon Bibel gelesen, da war der noch nicht mal geboren. Also was will der? So ist es nicht gemeint. Ja? Ich bin nicht hier, weil ich alles besser weiß. Ich bin hier, weil mich das irgendwie beschäftigt, dieses Thema. Und ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die für mich auch so der Anfang dieser Fragestellung war. Wie kann ich denn die Bibel verstehen? Und wie finde ich einen Zugang zu diesem Buch? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da war ich mal in Österreich auf einem Jugendwochenende, so einem Bibelwochenende. Das Thema war Gebet, das weiß ich noch. Und beim Mittagessen, das war eigentlich so der Moment, beim Mittagessen sitze ich einem jungen Mann gegenüber und er fragt mich so, was fasziniert dich am meisten an der Bibel? Ich habe versucht, ihm dann so eine pastoral klingende Antwort zu geben. Ja, man ist ja erstmal so überfordert, aus der Hüfte geschossen, so eine Frage. Gut, ich gebe ihm meine Antwort und aus Höflichkeit frage ich zurück, ja, was fasziniert dich denn am meisten an der Bibel? Und was er dann gesagt hat, war für mich dann so ein Punkt, der bei mir was ausgelöst hat. Er hat nämlich gesagt, ja, das ist ja das Problem, eigentlich nichts. Also ihn hat nichts mehr fasziniert an der Bibel. Er sagte zu mir, du, ich kenn die Geschichten ja alle. Ne? Das ist nichts Neues mehr für mich. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Von klein auf habe ich das gehört, im Kindergottesdienst, die Bibelgeschichten schon mitbekommen, an den Filztafeln und so weiter, alles schon x-mal gehört. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann kann sie mich vielleicht an was erinnern, was mir nicht mehr so präsent war, aber was wirklich Neues entdecke ich nicht mehr in diesem Buch. Mich fasziniert nichts mehr an der Bibel, hat er damals gesagt. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen auch kennst. Wahrscheinlich würden wenige von uns das so absolut formulieren. Aber ich zumindest habe mich dabei ertappt, dass es mir manchmal ähnlich geht. Dass ich mit besten Vorsätzen meine Andacht beginne und die Bibel aufschlage und beginne zu lesen und mir dann denke, naja, schön, haben wir das auch. Ja? Dass ich nicht wirklich etwas mitnehmen kann, dass ich nicht wirklich angesprochen werde. Ja? Also ich kenne solche Momente. Ich kenne aber auch die anderen Momente, wo mich das Wort Gottes wirklich packt und umhaut und wo ich mir denke, Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen. Ich kenne das. Ich dachte, ich kenne das schon, aber das fordert mich jetzt total heraus oder das bringt mich total weiter. Ja? Solche Momente kenne ich auch und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das sein, dass es manchmal so ist und manchmal so, hängt es nur an mir? Ist das mein Problem? Ist das Tagesform oder woran liegt es? Vor allem, weil ich ja durch mein Theologiestudium weiß, so Sven, du hast erst begonnen, an der Oberfläche zu kratzen. Ja? Also rein intellektuell, rational kann ich sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß über das Wort Gottes und dass da so viel noch drinsteckt, was es zu entdecken gilt. Ja? Aber es fühlt sich nicht immer so an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lasse euch jetzt auch nicht die Hände heben, wem es auch so geht. Das war damals so ein Beginn für mich, die Frage. Ich bin ja auch ein Adventist und das ist ja auch mein Buch. Habe ich Verständigungsprobleme? Haben wir vielleicht Verständigungsprobleme? Und bei diesem jungen Mann haben wir dann noch ein bisschen so geredet und ich habe versucht, so dahinter zu kommen, was ist denn da los? Was geht bei dem? Und ich glaube wirklich, dass er Verständigungsprobleme hatte mit diesem Buch. Der junge Mann, der gesagt hat, ihn fasziniert die Bibel nicht mehr, so ganz kategorisch. Ja. Und ich glaube, sein Problem war, dass er meinte, schon alles zu wissen. Ja. Das ist die Gefahr, zu viel zu wissen, die er auf dem Flyer für die Predigt als Titel angegeben ist, die Gefahr, zu viel zu wissen. Und zwar ist es dann, wenn wir die Bibel missverstehen, wenn wir denken, die Bibel ist nur dafür da, uns zu informieren, was denn der richtige Glaube ist. Und manchmal lesen wir die Bibel so, als wäre sie ein Lehrbuch der christlichen oder adventistischen Dogmatik. Ja? Wir reduzieren die Bibel darauf, dass sie uns sagt, was die Wahrheit ist. Wir denken, wenn ich die Wahrheit kenne, wie sie sich manifestiert in den 28 Glaubenspunkten, dann kenne ich die Bibel. So war es bei diesem jungen Mann. Ich weiß, dass der Sabbat der richtige Ruhetag ist. Ich weiß, dass die Toten schlafen und es keine unsterbliche Seele gibt. Ich weiß, und dann, ihr könnt die Liste fortsetzen. Ja? Deswegen fasziniert mich die Bibel nicht mehr, weil ich weiß ja schon alles. Er hatte die Bibel reduziert auf ein Lehrbuch oder auf ein Gesetzbuch, könnte man sagen, vielleicht sogar. Ja. Und ich glaube, er ist nicht der Einzige. Ich glaube, manchmal lesen wir die Bibel so. Ich möchte mit euch mal einen Beispieltext aufschlagen. 1. Thessalonicher. Wenn ihr Bibeln habt, heutzutage, wenn man die Bibel vergisst, kann man ja immer noch das Smartphone zücken und so tun, als wäre das eh Absicht gewesen, ja. Also von daher, holt mal eure Texte raus, egal in welcher Form, und geht zu 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Genau. Da steht, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, das sind die Verstorbenen, entrückt werden, die Auferstandenen. Wir werden zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken den Herrn entgegen, in die Luft. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ein Text über die Wiederkunft. Und der junge Mann aus Österreich hätte jetzt gesagt, ich weiß, Jesus wird bei seinem zweiten Kommen die Erde nicht berühren. Ein Kennzeichen der wahren Wiederkunft im Unterschied zu falschen Christussen, die vielleicht kommen. Der Text kann mich nicht mehr berühren, faszinieren, weil ich weiß es ja schon. Ja. Und ich meine, das stimmt ja, der Text sagt ja, wir werden Gott, Jesus entgegengerückt werden. Aber der Punkt ist, wurde der Text geschrieben, um uns diese Information zu geben? Meint ihr, Paulus hat das aufgeschrieben, weil er wollte, dass wir das wissen? Oder ging es ihm um was ganz anderes? Wenn wir mal einen Vers weiterlesen, dann steht da, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Vers 18 und auch Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also was will Paulus hier eigentlich? Warum hat er das geschrieben? Um uns ein Kriterium zu geben für die wahre Wiederkunft? Ich glaube, das ist eher Beiwerk. Ich glaube, was er eigentlich will, ist uns Hoffnung geben, ist uns ermutigen, ist uns Zuspruch zu geben und zu sagen, Leute, seid nicht ohne Hoffnung, es wird passieren, Jesus wird kommen, der Befehlsruf des Erzengels, der Schall der Posaune, die Toten werden auferstehen und wir werden zu Jesus entrückt werden. Ermuntert euch mit diesen Worten. Ich glaube, dass wir Verständigungsprobleme haben, wenn wir die Bibel reduzieren auf ein Informationswerk, auf ein Lehrbuch, darauf, was richtig und falsch ist. Natürlich können wir aus der Bibel die Wahrheit erkennen, ganz klar. Aber ich glaube, dass die Schreiber der Bibel mehr im Sinn hatten mit ihren Lesern, als nur sie zu informieren. Ich glaube, man kann alles verstanden haben, was die Bibel lehrt. Man kann die Texte, die Verhältnisse, die Glaubenssätze der Bibel in- und auswendig kennen und trotzdem an der eigentlichen Botschaft dieses Buches vorbeigehen. Deswegen sagen ja heute auch viele beim Bibellesen, da geht es mir gar nicht so sehr darum, was richtig und falsch ist, sondern es geht darum, was das für mein Leben bedeutet. Ja? Praktisch. Ich frage mich, was hat das mit mir zu tun? Um eben nicht in die Informationsfalle zu tappen und die Bibel als Lehrbuch zu lesen, lesen viele die Bibel so, was bedeutet sie für mein Leben? Ja? Und ich finde das einen Fortschritt. Ich habe aber an manchen Stellen beobachtet, dass auch das zu Verständigungsproblemen führen kann. Wenn ich zu der Bibel komme und immer die Fragestellung habe, was sagt der Text für mich in meiner Situation, was bedeutet das für mich heute, dann ist das ein Rahmen, in den die Bibel manchmal genauso wenig passt wie in den Rahmen, was ist die richtige Lehre. Ja? Nehmt den Text, wo Paulus sagt, bring mir den Mantel. Versucht den mal in einen der beiden Rahmen zu pressen. Da wird es dann schon schwierig. Ich habe mal ein Extrembeispiel gelesen in einem Buch von Open Doors über den Schmuggel von 1 Million Bibeln nach China. Faszinierendes Buch, Die Perle oder so war der Titel. Und diese Leute stehen vor der Herausforderung, sie wollen 1 Million Bibeln nach China bringen. Ja? Wie soll das gehen? Ist ihre Frage. Wie können sie das schaffen? Und das war, glaube ich, so in den 80er, Ende der 80er Jahre. Da war das noch alles noch viel strenger damals. Und dann wird berichtet, wie einer der Leiter seine Bibel aufschlägt und er liest einen Psalm. Und in dem Psalm steht, der Herr thront über den Wasserfluten. Der Herr, der die Meere geschaffen hat. Das waren so zwei Verse in diesem Psalm. Und er liest diesen Psalm mit der Frage, Herr, wie kriegen wir die Bibel nach China? Und zieht für sich den Schluss, na klar, übers Wasser. Ja, ist ja logisch. Am nächsten Tag schlägt er die Bibel wieder irgendwo auf und da geht Jesus übers Wasser. Eindeutig, wir müssen übers Wasser die Bibeln bekommen. Ich meine, Fliegen wäre auch schwer gewesen, 1 Million Bibeln, wenn ihr euch das mal vorstellt, da ist der Raum hier schon gut gefüllt. Also im Koffer kann man sie nicht reinschmuggeln, ja, und auch mit dem Auto wird es schwierig. Mein Punkt ist aber, ich glaube nicht, dass... Oh, trete ich hier mal auf die Kabel? Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass der Psalmist von Gott inspiriert wurde, diese Worte zu schreiben, damit tausende von Jahren später ein Bibelschmuggler auf die Idee gebracht wird, mit dem Boot zu fahren. Und ich glaube nicht, dass Jesus übers Wasser gegangen ist, damit die Jungs von Open Doors das Schiff nehmen. Was hier passiert, und ich will das gar nicht schlecht machen, ich habe hohen Respekt vor diesen Leuten, die haben das geschafft mit den Millionen Bibeln, ja. Die haben mehr für Gott gemacht, als ich wahrscheinlich jemals tun werde. Aber so die Bibel zu lesen, ich glaube, das führt zu Verständigungsproblemen. Wenn das Bestimmende nicht mehr der Text ist, sondern mein Problem, und jeder Text muss etwas zu meiner Situation sagen, auf Teufel komm raus schon fast, ne? Ich glaube, dann verpassen wir das, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Ich glaube, dass Gott in der Bibel zu allen Menschen spricht. Zunächst mal natürlich zu den Menschen in der damaligen Zeit, aber dann zu allen. Und dass es hier um sehr, sehr grundlegende und allgemeine Prinzipien geht. Über sein Wesen, über die Geschichte dieser Welt, die Geschichte der Erlösung. Und dass man sich vielleicht nicht in erster Linie fragen sollte, was sagt mir der Text, sondern was sagt der Text? Ich glaube, das sollte die erste Frage sein. Was sagt der Text? Sonst reduzieren wir die Bibel nicht auf ein Lehrbuch, sondern vielleicht auf ein Andachtsbuch. Auf eine Sammlung von erbaulichen Texten, die, die nur dafür da sind, uns morgens ein gutes Gefühl zu geben, damit wir mit Energie positiv in den Tag gehen können. Ja? Ich versuche euch auch da mal ein Beispiel zu geben. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Johannes 3. Johannes 3, Vers 17. In Johannes 3, Vers 17 heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Das ist doch ein schöner Text. Den kann man morgens lesen am Frühstückstisch und der baut einen auf. Der gibt einem Kraft für den Tag. Ja, wir werden nicht gerettet. Jesus ist gekommen, um uns, wir werden nicht gerichtet. Jesus ist gekommen, um uns zu erretten. Ja. Und ich meine, das stimmt ja auch. Jesus ist ja gekommen, um uns zu retten. Aber wenn man den Vers mal wirklich anschaut und im Zusammenhang liest, dann wird man merken, dass der Vers nicht so sehr die Errettung betont, sondern das Gericht. Wir haben jetzt nicht die Zeit dazu. Ja? 3 Vers 16 ist der Text, der da sagt, dass Jesus gekommen ist, um alle zu retten. 3 Vers 17 beginnt eigentlich eine Abhandlung darüber, dass Errettung immer auch Gericht bedeutet. Und dass gerade durch Jesu Kreuzestod das Urteil gesprochen ist über all diejenigen, die nicht glauben. Ist dann nicht mehr so gemütlich vielleicht oder so erbaulich. Wenn ich aber einfach nur diesen Text lese und mich daran freue, dann habe ich ein Verständigungsproblem mit der Bibel. Und ihr habt bei beiden Texten gemerkt, bei beiden Beispielen, mit Jesu Wiederkunft und mit dem Text hier, dass es ganz, ganz gefährlich ist, Texte aus dem Zusammenhang zu reißen. Wo das passiert, treten immer Verständigungsprobleme auf. Wer das macht, geht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Text vorbei. Egal, ob ich den Lehrbuchansatz nehme oder den Andachtsbuchansatz, für beide Systeme, für beide Methoden ist es eigentlich egal, wo der Text steht. Es geht ja nur darum, was richtig ist, oder es geht ja nur darum, was ermutigend ist oder was für meine Situation jetzt passt. Das heißt, wenn wir uns fragen, wie können wir diese Verständigungsprobleme verhindern, bevor sie auftreten oder korrigieren, wo sie aufgetreten sind, dann wäre mein erstes Rezept, Texte im Zusammenhang zu lesen. Und ich muss euch gestehen, als Adventistenkind war ich das nicht gewohnt. Also, ich bin so in der Gemeinde aufgewachsen. Ich kenne von klein auf die Kalenderzettel morgens auf dem Frühstückstisch. Am Anfang habe ich sie noch nicht gelesen, da haben sie nur meine Eltern gelesen. Irgendwann habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen. Dann habe ich gesehen, ja, da ist ein Vers, maximal zwei. Und das reicht. Mehr brauchst du nicht, um Andacht zu machen. Mehr brauchst du nicht, um eine Anwendung zu kriegen. Du brauchst keinen Zusammenhang. Du musst da nicht mehr lesen. Da stehen zwar immer noch so Abschnitte, aber ja. Nee, ein Vers und dann gibt's eine Andacht dazu. Die ist ungefähr 10-mal so lang wie der Vers. Dann wurde ich älter, kam ins Gymnasium und habe irgendwann begonnen, die Anleitung zum Bibelgespräch durchzuarbeiten während der Woche. Und da war es das Gleiche. Da lese ich einen Vers, zwei Verse und dann geht's sofort, gibt's zwei Fragen und dann geht's in die Vertiefung, Erklärung, Anwendung. Bumm. Ja. Und wenn ich Glück habe, lese ich am nächsten Tag die zwei folgenden Verse oder so. Ja, aber ist nicht gesagt. Dann habe ich Theologie studiert irgendwann und da haben wir Bibelstundenserien ausgearbeitet und da hieß es, ja, also pro Bibelstunde nicht mehr als 10 Verse. Ja, aber nicht am Stück, sondern 10 verschiedene. Ja. Das heißt, eine Bibelstunde bestand aus einer losen Ansammlung von Versen zum Thema, was auch immer, Erlösung, ja. Da nehmen wir einen Text aus Hebräer, da nehmen wir einen Text aus den ersten 5 Mosebüchern, dann nehmen wir einen Text aus den Psalmen und dann noch einen aus Johannes. Und bei keinem der Texte haben wir irgendeine Ahnung, was davor oder danach steht. Ist auch nicht so wichtig. Also haben wir Verständigungsprobleme? Ihr versteht vielleicht jetzt ein bisschen den Hintergrund, von dem ich komme, ja? Dass Texte im Zusammenhang, allein im Zusammenhang ihren Sinn erhalten, das hat mir niemand gesagt, lange Zeit. Erst durch einen Freund bin ich später darüber gestolpert und habe begonnen, die Texte im Zusammenhang zu lesen. Und dann entdeckt man auf einmal was ganz Neues. Und dann werden Sachen auf einmal faszinierend, weil man sie nicht von dem Ansatz verstehen kann, den man schon immer hatte. Ja, ein letztes Beispiel, bevor ich aufhöre. In Lukas erzählt Jesus ein Gleichnis. Er erzählt es auch noch an einer anderen Stelle, aber ich beziehe mich mal auf Lukas. Ich sage euch noch nicht, wo es steht. Es ist das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen und Haus auf dem Sand. Kennt ihr, oder? Habt ihr schon mal gehört? Also die Pfadfinder kennen es zumindest, da gibt es das Lied, ne? Don't build your house on the sandy land. Es ist ganz rhythmisch, macht Spaß. Wir sind begeistert dabei und sind uns einig, ja, wir wollen auf den Felsen bauen. Das ist einprägsam. Das andere Haus geht kaputt, fällt ein, gibt es nicht mehr. Aber was heißt es denn, auf den Felsen bauen, ne? Und jetzt werde ich noch mal ein bisschen böse und stelle mir so ein typisches adventistisches Bibelgespräch vor. Und ich tue ja jetzt seit 7 Jahren durch verschiedene Gemeinden in Deutschland. Und ich sehe, dass das Bibelgespräch eigentlich oft ein Lektionsgespräch ist. Da ist nämlich gar keine Bibel oder nicht so viel im Spiel. Und dann kommt die Frage auf, was heißt es denn, auf Fels zu bauen? Und dann würden wir aus unserem Gedächtnis etwas rauskramen und würden anfangen zu diskutieren und würden sagen, ja, Christus der Fels, ne? Das fällt uns ja ein. Der Eckstein, der von den Bauleuten verworfen wurde, auf den Felsen bauen heißt auf Christus bauen. Wer sich auf was anderes verlässt, zum Beispiel auf seine Werke, der hat kein stabiles Gebäude, dessen Haus stürzt ein. Ja, also ist ja auch so, man soll sich auf Christus verlassen, nicht auf seine Werke. Aber sagt das der Text, Lukas Kapitel 6. Ne? Falls jemand in dieser Sabbatschule auf die Idee käme, mal den Text aufzuschlagen, würde etwas sehr Spannendes passieren. Man würde nämlich entdecken, dass der Text was ganz anderes sagt. Ich habe das mal auf einer Jugendfreizeit gemeinerweise gemacht. Ich habe auf ein Blatt Papier diesen Satz gedruckt. Ich glaube, es war sogar nur ein Teil von einem Vers, wo steht, er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte den Grund auf dem Felsen, als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf Felsen gegründet. Dann habe ich die Leute gefragt auf diesem Zettel, was heißt es? Und die Jugendlichen haben brav, so wie sie konditioniert sind, begonnen, ein geistliches Gespräch zu führen. Ja? So Adventisten sind da einfach, da sind sie echt super. Die können mit jeder noch so schlechten Frage ein geistliches Gespräch anfangen. Aber der Punkt ist, keiner kam auf die Idee, mal den Text nachzulesen und zu schauen, was steht denn wirklich da? Machen wir das mal. Lukas 6. Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es um. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Was heißt es, auf Felsen zu bauen? Jesus sagt es eigentlich ganz klar. Man muss nur mal 5 Verse lesen statt einem. Und schon merkt man, es geht darum, das, was er sagt, zu tun. Also auf Felsen bauen hat nicht in erster Linie nur damit zu tun, woran ich glaube und auf was ich mein Vertrauen setze, sondern hat damit zu tun, zu handeln. Wer meine Worte hört und tut. Jetzt ist aber immer noch ein Fragezeichen offen. Es ist ja immer noch eine Variable drin. Meine Worte, was heißt das denn? Ja? Und da muss man mal gucken, weil Jesus fängt ja nicht in Vers 46 an zu reden. Er redet ja schon eine ganze Weile. Und dann blättert man zurück und liest noch mehr Zusammenhang und merkt, der redet ja schon, wo fängt denn der an zu reden? Das ist ja eine sehr lange Predigt, die Jesus da hält. Ja, auch wenn man es vergleicht mit Matthäus. Das ist ja die Bergpredigt, die Jesus hier hält. Das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen und Haus auf dem Sand steht immer am Ende der Bergpredigt. Das war mir nicht bewusst, muss ich gestehen. Das heißt, Jesus hält diese grundsätzliche Rede, diese paradigmatische Antrittsansprache oder so, und er sagt ja all diese Dinge so, ne, gegen diese äußerliche Frömmigkeit richtet er sich. Gegen dieses Pharisäische und sagt, es geht um das Innere. Euch ist gesagt, ihr sollt nicht töten, aber ich sage euch, wer seinem Bruder zürnt oder flucht. Ja? Euch ist gesagt, ihr sollt nicht Ehe brechen, aber eure Augen, wer sie nur ansieht. Also er richtet sich gegen das Äußere auf das Innere und er fordert auf zur Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Ne? Wenn dir einer dein Gewand nimmt, gib ihm das Untergewand. Wenn dir einer auf die rechte, halt ihm die linke hin. Wenn die eine Meile, geh die zweite Meile mit. Zieh den Balken aus dem eigenen Auge, richte nicht den anderen wegen seinem Splitter. Das alles sagt Jesus. Ja? Und dann sagt er, wer das hört und tut, der baut auf Felsen. Wer das umsetzt, wer das anwendet. Das war zumindest für mich eine neue Botschaft, die mich sehr herausfordert. An Jesus glauben, ja, das tun wir. Aber die Bergpredigt umsetzen, geht das überhaupt? Ist das nicht eine totale Überforderung? Schaut euch mal die Bergpredigt an, wenn ihr euch gerade nicht überfordert fühlt. Das ist also der erste Punkt. Heute Nachmittag werden wir noch weiter uns dieser Frage stellen, wie kann man Verständigungsprobleme überwinden? Ich glaube, Texte im Zusammenhang lesen ist ein Muss, anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Und es ist eine Gefahr zu denken, man kennt den Zusammenhang. Ich weiß eh, was da steht. Ich glaube, wenn wir beginnen, uns wirklich auf den Text einzulassen, wenn wir beginnen zu lesen, was da steht, dann wird das wahr werden, was Ellen White sagt in Erziehung auf Seite 129. Sie sagt, dass das Wort Gottes für alle geistigen Ansprüche, das ist eher so das informative, lehrbuchartige, wahrheitssuchende, für alle geistigen Ansprüche und alle seelischen Bedürfnisse, so das erbauliche, ermutigende Andachtsbuchansatz, für alle hat die Bibel mehr als genug zu bieten. Lassen wir uns wieder von Gottes Wort neu herausfordern. Amen.